Kennst du das? In Deutschland wird super viel geredet, aber was wird wirklich umgesetzt? Die Bahn kommt zu spät, neue Regelungen, Regulierungen und wir drehen uns eher im Kreis, als dass es irgendwie positiv in eine Richtung geht.
Wusstest du, dass 7 von 10 Deutschen meinen, dass die Gesellschaft zerrissen wirkt? Gleichzeitig wirken Risiken viel größer, als sie tatsächlich sind. Das ist der Moment, wo Gefühl auf Realität driftet. Und da ist der Moment, wo du entscheiden kannst.
Deutschland steht still und die Politik bremst uns aus. Aber was hat das für Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik oder sogar auch die Wirtschaft?
Heute wird's ehrlich. Wir sprechen ungefiltert über unsere Meinung und zeigen dir einen Lichtblick, wie du zwischen der ganzen politischen Spaltung selber entscheiden kannst.
Teil des Lichtblicks ist zum Beispiel unsere PDF, die wir dir kostenlos zur Verfügung stellen. Einfach in der Beschreibung nachschauen, auf den Blogbeitrag gehen, ganz nach unten scrollen und dann kannst du die PDF, die heißt 10 Hebel, die du selber in der Hand hast, runterladen und dein Leben besser gestalten.
Herzlich willkommen bei Investier oder Verlier. Ich bin die Laura.
Mein Name ist Lukas. Ich bin seit 28 Jahren Investor und mein Ziel ist es, dir das Wissen zu geben, damit du dein Geld für dich bestmöglich arbeiten lassen kannst. Die Laura ist seit 1-2 Jahren Investorin und hat davor blind einem Bankberater vertraut. Mittlerweile investiert sie aber selbstbestimmt, richtig?
Genau. Aber lass uns doch mal in das Thema einsteigen und gucken, was ihr da draußen über Deutschland denkt.
Politik als Show, genau so fühlt es sich für viele an. Inzwischen sagen mehr als 7 von 10 Deutschen, unsere Gesellschaft ist zerrissen. 2/3 finden sogar, es geht bergab. Das ist keine Meinung, das sind frische Daten von IPSOS. Und 2025 sehen wir einen Rekord an Pessimismus und Spaltung. Parallel reden wir über Sicherheit. Ja, 2023 sind die registrierten Straftaten gestiegen, vor allem Gewalt. Aber historisch liegt die Zahl der Tötungsdelikte so niedrig wie selten. Heißt, die Schlagzeilen wirken oft bedrohlicher, als die Statistik hergibt. Trotzdem, das Gefühl von Unsicherheit ist real und es beeinflusst, wie wir leben, konsumieren und investieren. Auch wirtschaftlich, Stillstand, hohe Energiepreise, Investitionsstau, schwache Nachfrage. Und ein Staat, der viel regelt, aber träge umsetzt. Studien zeigen, seit über 10 Jahren sinkt die Handlungsfähigkeit von Regierung und Verwaltung. Wir diskutieren mehr, liefern weniger. Das schafft Misstrauen. Und dieser Vertrauensverlust, er spaltet weiter. Aber hier kommt der Punkt. Wir ändern das System nicht über Nacht. Doch wir können heute steuern, was bei uns selbst passiert. Was wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir mit Geld umgehen und welche Informationen wir zulassen. Wie wir sprechen und welchen Plan für die eigene Zukunft wir haben und umsetzen. Ganz egal, ob Schüler, Angestellte, Elternteil oder Investor, der Hebel liegt bei dir. Kleine Schritte, jeden Tag, wirken größer und stärker als große Empörung. Und genau darum geht's heute. Wir schauen hin, was schiefläuft und zeigen, was du, was wir alle trotzdem bewegen können.
Denkst du auch, dass alles schlecht ist?
Nee, auf jeden Fall nicht. Wir haben eine super solide Basis hier in Deutschland. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die stinken mir richtig, um ehrlich zu sein. Aber es gibt auch den ein oder anderen Lichtblick. Und ich habe gehört, du hast auch heute einen deutschen Lichtblick dabei, oder?
Genau. Einer dieser Lichtblicke ist die Firma SAP. SAP ist Europas Schwergewicht für Unternehmenssoftware. Über 300.000 Kunden weltweit, von Mittelstand bis Global Player. SAP steuert Finanzen, Einkauf, Personal, Logistik. Kurz gesagt, SAP steuert den digitalen Blutkreislauf der Unternehmen. Was denkst du, warum ist KI hier spannend?
Keine Ahnung, sag's mir.
3 Punkte für dich. Erstens, Prozessautomation am Kern der Firma. SAP sitzt auf strukturierten Daten. KI-Copiloten prüfen Rechnungen, buchen Belege, prognostizieren Cashflows, erkennen Anomalien in Echtzeit, Ergebnis, weniger Fehler und schnellere Abschlüsse. Zweitens, Entscheidungsintelligenz in der Cloud. Mit ihr werden Lieferketten, Produktion und Nachfrage modelliert. Sie optimieren Bestände, Routen und Einkaufspreise dynamisch über das ganze Netzwerk. Ergebnis: höhere Marge und eine resilientere Supply Chain. Drittens, Branchen-Apps und Ökosystem. KI-Funktion als wiederverwendbare Services plus Partner-Add-ons im Store. Skalierbar über Subscriptions.
Klingt ja wie so ein richtiger KI-Booster im Depot, wenn man SAP hat, oder?
Absolut. Was denkst du, hättest du vor 10 Jahren 1.000 Euro investiert, was wäre es geworden?
Ich glaube, das lief schon ganz okay, aber nicht so überrosig. Ich schätze mal 2.500.
Hör wir mal rein. Heute lege dein Depot bei rund 3.570 Euro mit reinvestierten Dividenden, ohne Dividenden etwa bei 3.045 Euro. Der Dividenden- und Zinseszinseffekt hat dir also ca. 524 Euro extra eingebracht. Und am Allzeithoch im Februar 2025 wärst du bei ca. 4.400 Euro gelandet.
Ja, nicht schlecht. SAP, solides Investment, oder?
Absolut. Welche Alltagsaktie hat dich schon überrascht? Schreib es in die Kommentare und wir stellen es das nächste Mal vor.
Die Berechnung der Rendite haben wir mit unserem Partner investing.com aufgesetzt. Damit habt ihr die bestmöglichen Zahlen und wir sparen uns mega viel Zeit. Leute, ich sage euch ehrlich, so ein Tool wie Investing Pro braucht ihr nicht. Aber für die Nerds unter euch, die sich gerne mit dem Thema beschäftigen, ist es echt spannend, was da alles geht.
Investing.com ist eine der führenden Finanzplattformen. Neben der Warren AI, einem chatbasierten Finanzanalyse-Tool, findest du dort Finanznachrichten und Echtzeitdaten zu Aktien, ETFs und sogar Krypto. Außerdem erhältst du Zugriff auf umfassende Finanzkennzahlen und Reports mit Echtzeitdaten.
Mit dem Link in der Beschreibung oder dem Code INVESTIER15 bekommst du 15% Rabatt auf die Investing Pro oder die Investing Pro Plus Mitgliedschaft. Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest. Wir haben ja gerade im Intro gehört, dass viele Deutsche echt unzufrieden mit der Gesellschaft sind. Und wir haben euch auch da draußen gefragt, was ihr so eigentlich über Deutschland denkt. Hören wir mal rein.
Ja, war nicht so eine ganz suggestivfreie Frage, aber ich bin gespannt, was rauskam.
Genau, wir haben euch nämlich gefragt, ob Deutschland dich arm oder reich zahlt. Mit A, jeder Gehaltsschein ein Raubüberfall. B, neutral, ich nehm's hin. Oder C, reich, ohne Staat, kein soziales Netz. Und die meisten haben A geantwortet mit 67% und die zweitmeisten mit B, 33% neutral.
Ja, hat mich jetzt auch nicht so überrascht, dass da jetzt niemand abgestimmt hat, hey, der Staat sorgt sich so toll um uns. Also klar, die soziale Marktwirtschaft ist da, ne? Die Grundsicherung ist da, aber ist schon deutlich mehr möglich, ne?
Ja.
Und die Abgaben sind halt schon extrem in Deutschland.
Das stimmt, aber ich fand es echt erschreckend zu hören, dass einfach 29%, nur 29% denken, dass es in die richtige Richtung geht mit Deutschland.
Hm. Meinst du jetzt die Zahlen oder wie du vorhin gesagt hast?
Ja.
Ja, nimmst du es privat nicht so wahr? Findest du deine Freunde, Familie, schreien die alle, wie toll es läuft?
Nee, es gibt ja schon viele Ängste und Sorgen und viele Diskussionen, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, der Klimawandel. Es werden ja ganz viele Sorgen präsent, wahrscheinlich bewusst oder auch unbewusst dargestellt, wie wir auch im Intro gerade gehört haben. Viele Risiken werden größer dargestellt, als sie wirklich sind.
Also ich kenne eher weniger als 3 von 10 Leuten, die die Entwicklung von Deutschland toll sehen. Deswegen bin ich überrascht, dass es nur 30% sind. Wenn du dann auch im Hinterkopf hast, hey, die Deutschen beschweren sich ja oft und sind viel am Meckern.
Stimmt, das ist so diese Meckerpolitik und so, das ist ja schon sehr präsent bei uns.
Ja, also bei mir sind eher 8 oder 9 von 10, die Entwicklung nicht positiv sehen.
Und siehst du sie positiv?
Nee, ich muss sagen, gesellschaftlich finde ich es ziemlich traurig, wie sich Deutschland entwickelt hat. Ne? Ich muss ehrlich sagen, als Kind war ich super stolz, so Deutscher zu sein. Ne? Hatte irgendwie eine breite Brust jetzt, einfach weil das ein tolles Land ja ist. Ne? Tolle Möglichkeiten für uns. Bildung ist auf einem tollen Niveau, es gibt Straßen, Schulen, Spielplätze, alles ist clean und ne, fand ich schon, habe ich ganz toll wahrgenommen, Deutschland. Und mittlerweile empfinde ich es nicht mehr so. Ich finde es ganz traurig, wie die Gesellschaft so gespalten ist.
Mhm. Was denkst du, was sind so die Top-Sorgen der Deutschen, warum sich die Gesellschaft so spaltet?
Das haben wir auch recherchiert. Ich glaube, ein Punkt war Migration, ne?
Ist ja so ein typisches Diskussionsthema.
Dann auch so Inflation, wirtschaftliche Sorgen, ne? Energiepreispolitik, die natürlich dann auch wieder die Kosten für Privathaushalte hochdrückt.
Ja, lass uns mal reinhören. Also, Migration war schon mal richtig. Inflation auch. Armut. Aber auch ein großer Punkt ist die Kriminalität.
Mhm.
Da haben auch viele Deutsche Angst vor.
Aber da haben wir ja gesehen, hey, die Gewalt ist zwar angestiegen, 2023, ne?
Richtig.
Aber trotzdem, historisch gesehen, ist es noch alles im Rahmen, ne? Das war es in den 90er, 80er Jahren.
Genau.
Mehr Gewalt.
Genau. Genau. Die Häufigkeit der Tötungsdelikte ist nämlich eigentlich geringer. Aber es wird alles viel größer dargestellt, als es ist. Und ich finde, die ganzen Nachrichten-Apps und Co. beeinflussen es natürlich zusätzlich, weil du jederzeit in diese App gucken kannst. Und natürlich willst du dann diese Top-News haben, will die Schlagzeilen. Ja, da wurde jemand umgebracht, da wurde jemand überfallen. Das catcht ja auch die Leute.
Ja, macht Angst und da schauen die Leute halt dann auch hin. Wie ist es so in der Gesellschaft oder in deinem Umkreis dann vielleicht auch? Was sind so typische Dinge, die dein Umfeld dann auch so kritisiert an Deutschland oder die du doof findest, was jetzt Gesellschaft angeht?
Ich finde, dass man einfach irgendwie sehr schnell in eine Richtung gelenkt wird. Also entweder man ist komplett rechts, man ist komplett links politisch. Es gibt nicht mehr so diese politische Mitte. Und man muss, irgendwie wird man immer dazu gedrängt, eine klare Meinung zu etwas zu haben. Und das finde ich immer ziemlich anstrengend und kräftezehrend, weil du musst dich äußern. Du kannst nicht sagen, das ist dir egal. Du musst eine Meinung haben. Dir wird es richtig aufgezwungen. Du brauchst eine Meinung dazu. Obwohl du vielleicht zu wenig zu dem Thema sagen kannst oder auch möchtest, weil du es nicht weißt, weil du nicht keine Ahnung dazu hast. Aber du musst trotzdem eine Meinung dazu haben. Du darfst nicht eine andere Meinung haben oder überhaupt keine Meinung haben.
Ja, vielleicht an der Stelle auch ganz cool für unsere Zuschauer jetzt. Wir haben die Folge ja schon mal aufgenommen und wollten eigentlich so eine faktenbasierte Folge machen, ne? Mit Zahlen, Daten, Fakten euch liefern. Und dann ist uns aufgefallen, hey, wir machen ja einen Podcast und eigentlich wollen wir unsere Meinung äußern. Aber wir waren uns auch so ein bisschen unsicher, können wir uns hier reinhocken und sagen, hey, wir sind unzufrieden mit dem, wie es läuft in Deutschland, egal politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Aber wir haben uns entschieden, hey, das ist unsere Plattform, das ist unsere Meinung, die geben wir hier kund. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst sie uns doch einfach mal in den Kommentaren wissen. Eine der größten Sorgen, die die Deutschen haben, ist ja die Migration, wie du gerade gesagt hast. Und das sehe ich auch als großes Problem an, nicht, dass es überhaupt Migration gibt, sondern dass einfach falsche Anreize gesetzt werden von Politik, ja. Ich erinnere mich zurück an Geschichten von Freunden, deren Eltern in den 80er Jahren gekommen sind, aus der Türkei, ne? Und die mussten sich ja von ground up alles hart aufbauen, ja. Die mussten einen Job haben, die mussten dem Land auch was zurückgeben. Und heutzutage haben viele von uns auch so den Eindruck, hey, kommt einfach zu uns als Nicht-Deutsche, wir geben euch Sozialleistungen, ihr müsst keinen Deutschkurs belegen oder auch nicht arbeiten, ihr bekommt von uns das alles. Und da spaltet es natürlich die Gesellschaft, weil andere, die haben 40 Jahre gearbeitet, ne, und sehen jetzt, wie das Steuergeld eben nicht irgendwie in die Rente reingeht, sondern für andere Leute, obwohl es andere Probleme auch im eigenen Land gibt, ne?
Ja, wobei ich finde, es wird ein zu großes Augenmerk darauf gesetzt. Keiner sitzt da beim Amt und sitzt und guckt den Leuten auf die Finger und sagt, du kriegst einen Pass, du kriegst nicht keinen Pass, alle kriegen einen Pass. Das ist wieder so ein überspitzter Fall, wo man gar nicht weiß, ob es wirklich der Realität entspricht und man gar keinen Einfluss darauf hat. Also wozu dann so viele Nerven auf so ein Thema einsetzen? Und das ist ja auch das Ziel dieser Folge, um zu zeigen, wir haben so viele Themen, so viel läuft schief, wir konzentrieren uns aber auf die Migranten, das ist ein ganz schlimmes Thema. Aber es gibt ja auch politisch gesehen oder wirtschaftlich gesehen viel größere Probleme. Oder ist es nicht so?
Ja, doch, so ist es schon. Aber das ist schon eins der Themen, die uns seit der Flüchtlingskrise so begleiten in Deutschland, ne, das auch nie irgendwie aufgearbeitet wurde. Und du hast mir auch erzählt von deinen Eltern, die auch aus Polen hier nach Deutschland eingewandert sind und die hier ganz andere Umstände hatten, ne, damals, die wirklich Arbeit nachweisen mussten, die wirklich Gas geben mussten, Deutschkurse belegen, um einen deutschen Pass auch zu bekommen.
Ja, obwohl die eigentlich deutschen Hintergrund hatten, also Vorfahren aus Deutschland, mussten die, war es nicht so einfach hier.
Ja.
In Deutschland. Aber das ist ja auch schön, dass es jetzt einfacher ist.
Das ist natürlich auch schön, ja. Auf der anderen Seite in der Schweiz weiß ich zum Beispiel, hey, wenn du in die Schweiz einwandern willst, dann musst du ganz klar auch nachweisen, du arbeitest hier, du bringst der Schweiz einen Mehrwert. Es ist nicht absehbar, dass du bald nicht arbeitest, dass du auf Sozialleistungen angewiesen bist, ne? Du musst dem Land erstmal geben, geben, geben. Und es bietet dir dann halt die Straßen, die sauberen Städte und so. Und das ist schon so ein Eindruck von mir, wenn ich durch die Stadt gehe, gerade hier in Frankfurt oder auch in anderen Großstädten, ist nicht mehr so clean, wie das mal war. Und ja, das ist schon schade.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, kann ich zugeben. Ist jetzt nicht mehr so die cleanste Stadt. Ich weiß nicht, ob es früher so war. Aber es ist trotzdem ein Punkt, worauf wir gar keinen Einfluss haben.
Genau.
Wir haben ja im Vorhinein eben gerade darüber geredet, dass Deutschland gar nicht mal so ein attraktiver Standort auch ist und dass wirtschaftlich viel größere Probleme existieren als jetzt diese Migrationsdiskussion. Lass uns doch da mal anknüpfen.
Ja, also wirtschaftlich ist so das Hauptproblem die überteuerten Energiepreise, die seit 2022 in unserem Land herrschen. Und deswegen ist der Wachstum stagniert oder nimmt sogar ab, ja. Es war so, dass Gerhard Schröder Anfang Mitte der 2000er mit dem russischen Präsident damals ein Abkommen getroffen hat, um Gas billig übers Meer zu uns zu transportieren. Dann haben wir im Grunde Gas für einen Einkaufspreis bekommen, um das jetzt mal vereinfacht darzustellen, ne? Weil in Deutschland war ja auch viel Produktion. Und wenn du das vergleichst, hey, Deutschland, die Produktion und die Produktion in anderen Ländern, war es in Deutschland ja teurer, weil die Arbeitskosten deutlich teurer sind, ne? Personal ist teurer als jetzt in Indien. Aber da wir die Energiekosten so gering gehalten haben, durch diesen tollen Deal damals, war das trotzdem möglich, am Standort Deutschland auch was zu produzieren und wettbewerbsfähig herzustellen. Mittlerweile sind die Energiekosten einfach through the roof, ne? Und ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Atomkraftwerke wurden meiner Meinung nach viel zu früh abgestellt, obwohl es natürlich der richtige Weg ist, mittel- bis langfristig auf erneuerbare Energien umzusteigen. Aber kurzfristig hat man sich jetzt in die Hände anderer begeben und muss die Preise mitgehen, weil man sonst keine Energie hat. Das ist wirtschaftlich eine ganz schlechte Basis für ein Land.
Ja, krass, aber dieses Thema, das soll ja eigentlich auch die Politik angehen. Und wir haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, oder?
Wir als einzelne Privatperson jetzt? Nee, wir müssen diese politischen Rahmenbedingungen hinnehmen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und Auswirkungen davon sind halt, dass Unternehmen dann aus Deutschland abziehen, ne? Und sagen, Energie ist zu teuer, die Lohnkosten sind relativ hoch, der Standort Deutschland ist nicht mehr attraktiv.
Aber macht die Politik irgendwas dagegen?
Nicht wirklich, ja. Die Politik spürt, zum Beispiel Unternehmer wollen raus aus dem Land. Und anstatt den Standort attraktiver zu machen, bauen sie lieber Barrikaden auf, dass die Leute, die raus wollen, es schwerer haben, rauszukommen.
Aber Barrikaden sind ja jetzt irgendwie bildlich gemeint. Was sind denn diese konkreten Barrikaden?
Zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen in Deutschland hast und du möchtest den Hauptsitz ändern, ja, gehst ins Ausland, dann wird ein fiktiver Verkauf deines Unternehmens angenommen. Ob du das verkaufst oder nicht, ist dem deutschen Staat egal. Und es sagt dann, du musst jetzt einen gewissen, das schätzt dann dein Unternehmen und dann musst du einen gewissen Prozentsatz an den deutschen Staat zahlen, obwohl du gar keinen Cashflow hast. Und das ist für Unternehmer natürlich ganz schwierig, dann auch überhaupt rauszukommen.
Aber das ist ja absolut unfair, anstatt irgendwie den Standort attraktiv zu machen, irgendwie durch Steuerbegünstigung oder sonst was, was man ja bei Dubai oder Polen letztens, habe ich auch gelesen, jetzt eigentlich durchführt, wo man merkt, das hilft, macht Deutschland eigentlich umgekehrt und bremst die Leute aus, irgendwie sich kreativ oder frei zu entfalten.
Ja, ist eine ganz gute Überleitung vielleicht auf das politische Thema jetzt auch. Man sieht es ja in Argentinien, ist das Land ja gezwungen, ne? Stark zu debürokratisieren sozusagen.
Warum? Und
weil die Staatsverschuldung, die Währung läuft nicht, ne? Ständig übertrieben hohe Inflationsraten und der Staat baut ganz viele Staatsdiener gerade ab. Ja, die müssen jetzt viel effizienter arbeiten und in Deutschland wächst und wächst und wächst dieser Staatsapparat. Und das Geld ist ja da, ne? Viele Steuern werden bezahlt und der Staat benutzt ja auch für irgendwas. Aber die Allokation ist, glaube ich, in vielen Bereichen nicht so sinnvoll.
Ja, wobei du hast ja auch gesagt am Anfang, es fühlt sich an wie eine Bremse, dass der Staat Deutschland ausgebremst wird.
Ja, der deutsche Staat bremst uns auf jeden Fall, bremst die Wirtschaft. Und deshalb das Problem, wenn sich Wirtschaft und Politik vermischt, man sieht es an Staatskonzernen wie der Deutschen Bahn. Ein Monopol ist nie so effizient wie eine offene Marktwirtschaft, ja. Es hat natürlich Vorteile, dass gewisse Bereiche irgendwie verstaatlicht werden, ne? Aber die meisten Vorteile sind eben nicht für uns Bürger, sondern für Staatsmitarbeiter oder andere Leute, die daran profitieren.
Ja gut, jetzt hier bei der Deutschen Bahn ist jetzt nicht ein gutes Beispiel. Klar, die haben viel mehr Streckennetz, aber Flixtrain oder so ist ja auch schon eine ganz gute Konkurrenz zu denen.
Ja, so eine richtige Konkurrenz ist ja nicht, weil die das Netz der Deutschen Bahn ja nutzen und weil die Deutsche Bahn ja deswegen nicht wirklich in Konkurrenz ist im Sinne von, hey, wir müssen es billiger anbieten, weil da ist ja Flixtrain. Flixtrain macht ja meistens so Langstreckenverbindungen nicht in diesem kurzen Nahverkehr zum Beispiel, ne?
Das stimmt, ja. Da gehe ich mit. Aber ja.
Wie empfindest du denn die Politik in Deutschland? Findest du es gut? Denkst du, wir haben echt eine gute Führung vorne dran? Es wird was gemacht. Wie empfindest du es als Privatperson?
Ich finde es schade, wie es gerade läuft. Ich finde es einfach absolut schade, dass so eine politische Spaltung existiert. Ich finde es schade, dass alle gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander zu arbeiten. Ich meine, wir können Deutschland wie eine Firma sehen. Und funktioniert eine Firma gut, wenn alle gegeneinander arbeiten? Oder funktioniert eine Firma gut, wenn alle miteinander arbeiten und sich zusammen an einen Tisch setzen und versuchen, das Unternehmen bestmöglich zu entwickeln? Und ich finde, aktuell ist jede Partei gegen jede Partei. Und keine Partei ist super. Und eigentlich besteht die ganze Politik in meinen Augen nur darin, die anderen Parteien runterzumachen und die eigene Partei als Beste darzustellen. Was für mich nicht zielführend ist. Und ich finde, es spiegelt sich auch in der Gesellschaft wider.
Ja, ich finde das, da muss ich ja widersprechen, finde ich nicht so. Also ich fand, die letzten Jahre waren alle Parteien auf einem ähnlichen Kurs, ne? Egal ob CDU, SPD, Grüne, die hatten alle so ein ähnliches Wischiwaschi-Ding, ne? Und dann kam jetzt die AfD, die hat sich ganz krass positioniert, jetzt haben sich die anderen halt gegensätzlich positioniert, ne? Aber ich kann zwischen SPD, CDU, FDP schwer unterscheiden, ne? Muss ich ehrlich sagen, sind relativ ähnlich. Für mich ist Politik halt nicht wie die echte Wirtschaft, weil in der Wirtschaft, da musst du ein Produkt machen und wenn das Produkt gut ist, wird es gekauft. Angebot, Nachfrage. Und dann wird es viel verkauft, wenn es richtig gut ist, ja. In der Politik, wie kommst du denn da rein in die Stellen? Musst du dich erstmal irgendwo beweisen oder geht es um ein Netzwerk? Machst du ein Politikstudium? Bist du dann den ganzen Tag im Bundestag? Und was bringst du wirklich für einen Mehrwert? Und sind die Politiker die Menschen, die wirklich Mehrwert mal geschaffen haben in ihrem Leben oder die, die in der Theorie irgendwelche Sachen gelernt haben? Praktiker sind es offensichtlich nicht, ist jetzt mal meine steile These. Und ich sag dir ehrlich, was Politik angeht, habe ich mich vor 2, 3 Jahren entschieden, ich bin raus, weil ich habe mich viel damit beschäftigt, aber habe gemerkt, es bringt mir nichts, ich fühle mich dadurch nicht besser, es gibt mir ein Gefühl von Machtlosigkeit und für mich ist Demokratie Marktwirtschaft. Sprich, jeden Tag mit meinen Kaufentscheidungen gebe ich meine Stimme ab, ja, und nicht alle 4 Jahre irgendwas wählen, wo dann im Endeffekt eh nichts bringt, weil ob die meisten Deutschen diese Entwicklung, die Deutschland genommen hat, die letzten 20 Jahre wollte, wage ich mal zu bezweifeln und die meisten haben es bestimmt auch so nicht gewählt.
Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Ich will daran nochmal anknüpfen. Was meinst du genau mit dieser Entscheidung fällen jeden Tag?
Na, weißt du, mit den Produkten, die du kaufst, dadurch gibst du den Unternehmen Geld, sagen wir jetzt mal. Wenn jeder Mensch anfängt, nur noch Schweinefleisch zu kaufen, dann wird irgendwann weniger Rinderfleisch im Supermarkt geben oder weniger Hühnchen und noch mehr Schweinefleisch.
Ja, weil so funktioniert ja Wirtschaft, Angebot und Nachfrage.
Genau, und wenn jeder von uns jetzt sagt, hey, ich möchte irgendwie bewusster durchs Leben gehen, ich hole mir Fleisch nur noch Haltungsstufe 5.
Ich hole mir das Obst zum Beispiel auch noch.
Genau. Ich hole mir zum Beispiel Klamotten nur, die nachhaltig hergestellt wurden. Ja, diese billig hergestellten Klamotten, wenn die niemand kauft, dann wird die irgendwann auch niemand mehr herstellen. Und wenn niemand schlecht produziertes Fleisch kauft, beziehungsweise mit schlechten Haltungsbedingungen für die Tiere, dann wird es auch nicht mehr gekauft. Und das ist Demokratie, wie ich die lebe, wie ich jeden Tag mit meinem Euro entscheide, welche Unternehmen unterstütze ich. Und das ist für mich halt das, wie ich meine Stimme gern abgebe. Ja.
Kann man auch sagen, man unterstützt oder Demokratie ist auch, wenn wie ich investiere. Also wenn ich in Unternehmen investiere, hinter denen ich stehe, weil ich weiß, was sie machen. Natürlich breit gestreut und diversifiziert. Aber kann man damit auch sagen, hey, mit Investitionen kann ich eigentlich auch was bewirken?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ja, die letzten Jahre war so voll die Demokratisierung der Kapitalanlage, ne? Mittlerweile kannst du ab einem Euro in tausende Unternehmen weltweit investieren und dich beteiligen an den Gewinnen der großen Konzerne, ne? Also finde ich, soll es nicht so sein, wir Kleinen gegen die bösen Großen, sondern hey, lass uns mal ein Stück vom Kuchen abhaben, wir verdienen da auch dran, wir sind auch am Tisch, ja, halt in unserem kleinen Rahmen. Ja.
Ja.
Wichtig finde ich abschließend dazu, konzentriert euch auf das, was ihr selber in der Hand habt. Hört auf zu jammern über die Begebenheiten, die sind. Deutschland ist, was es ist, die Politik ist, was es ist, die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind da, ja, und daran können wir jetzt in erster Linie nichts ändern, aber wir können uns auf die Dinge konzentrieren, die wir in der Hand haben. Und darauf gehen wir jetzt mal ein.
Ja, vor allem auch, was Medienwirksamkeit angeht. Wir können das kontrollieren, ob wir eine Nachrichten-App auf unserem Handy haben oder nicht, ob wir aktiv reingucken oder so wie früher um 20 Uhr einfach Nachrichten anschalten und die uns angucken. Und dann haben wir schon mal einen Filter drüber und müssen nicht gefühlt wie ein Live-Ticker jedes Mal die neuesten Informationen bekommen.
Ja, man kann auf jeden Fall Detox machen. Also ich betreibe das ja selber auch, ne? Jetzt, ich ziehe mir morgens das Handelsblatt Morning Briefing rein und damit war es das aber auch, ne? Das habe ich aber auch jahrelang auch sein lassen. Aber jetzt, seit wir den Online-Auftritt machen, ich muss auch ungefähr wissen, was läuft am Markt, was geht in der Wirtschaft, was ist politisch so up to date. Aber das sind meine 5 bis 10 Minuten am Morgen und das war es dann für mich auch, ne?
Ja, ist ein guter Punkt. Du willst up to date sein und du willst dich aber auch irgendwie auch weiterbilden. Karriere und Weiterbildung, das kann man ja auch selbst steuern und so sich selber weiterbilden.
Genau, also der erste Punkt, den du selber in der Hand hast, ist deine Karriere, deine Weiterbildung. Das nennt man auch Humankapital. Das hat die größtmögliche Rate of Return, weil wenn du weltweit investierst am Aktienmarkt, sagt man, kannst du langfristig so deine 8% holen, ja. Aber wenn du in dich investierst, in dein Humankapital, sind dem keine Grenzen gesetzt eigentlich.
Absolut. Und der nächste Punkt werden ja auch Finanzen, wie man investiert. Darüber haben wir eben gerade auch gesprochen, ne?
Genau. Also der zweite Punkt, den du in der Hand hast, wie gehst du mit deinem Geld um? Wie legst du das an? Lässt du dein Geld für dich arbeiten oder nicht? Vertraust du das einem Experten an oder kümmerst du dich selber drum? All das sind Entscheidungen, die du in der Hand hast und sonst niemand.
Absolut. Und auch noch anknüpfend an das Thema Bildung, das Einkommen, da haben wir auch Einfluss drauf.
Genau, in zum Beispiel Verhandlungsgesprächen mit unserem Arbeitgeber. Wie machen wir unseren Job? Machen wir den gut? Ist da vielleicht eine Gehaltserhöhung drin? Also auch sowas haben wir in der Hand und das hat ja einen direkten Einfluss auf dein Leben. Finanziell mehr Luft zu haben, mehr Spielraum, vielleicht einen Urlaub mehr oder gesünderes, besseres Essen, neues Auto, alles möglich.
Und angeknüpft an das Thema Essen, einfach so eine News-Diät einlegen.
Ja, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, wir entscheiden uns, wie wir unsere Zeit verbringen. Sprich, sich nicht jeden Tag einfach mit Nachrichten umgeben, die neue Hiobsbotschaft hier, schlechte News da. Entscheide dich bewusst, in was du deine Zeit investierst und mach vielleicht eine News-Diät.
Und den nächsten Punkt, den wir eigentlich in der Hand haben, ist, wie wir wohnen.
Genau. Ob man zur Miete wohnt, ob man sich eine Immobilie kauft, was die Energiekosten sind, ja. Auch so ein bisschen sein Haushaltsbuch in Ordnung zu halten. Für viele von uns ist es vielleicht ein Traum, die eigene Immobilie zu besitzen, darin auch zu leben. Rein wirtschaftlich macht es in den meisten Fällen ganz, ganz wenig Sinn und ist auch vom Ertrag allenfalls ein Inflationsausgleich, in den meisten Fällen eher eine Nullnummer. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Das eigene Eigenheim ist vielleicht auch eine Investition ins Lebensglück und ins Lebensgefühl. Okay. Und als letzten Punkt haben wir was vorbereitet?
Und als letzten Punkt haben wir eigentlich den wichtigsten Punkt, und zwar das Thema Heimat. Weil das Thema Heimat heißt nicht, wo wir wohnen und wie wir uns beschweren, sondern mit wem wir wohnen und wie wir uns umgeben.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe auch schon 2-mal im Ausland gelebt, über ein Jahr in Portugal und in Australien. Und ich habe mich an allen Punkten echt ziemlich wohl gefühlt. Habe auch in Deutschland schon in verschiedenen Bundesländern gewohnt. Und ich habe überall so meine kleine Heimat aufgebaut. Also gehe ich da voll mit deinem Punkt. Also als Fazit für dich zu Hause. Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind trotz all der Kritik, die wir jetzt selber auch geäußert haben, ziemlich, ziemlich gut. Ja? Bildungsniveaus sind immer noch gut. Und wenn du was aufbauen willst in Deutschland, wirtschaftlich jetzt, dann hast du alle Mittel, die du brauchst. Ja? Bildung ist umsonst und das ist auch ein Privileg. Und wenn wir Deutschland vergleichen mit anderen Ländern, sei es in Europa oder auch weltweit, haben wir hier echt immer noch ziemlich gute Chancen. Und hey, manchmal ist es halt nicht so gut, wie es sich politisch entwickelt. Manchmal gibt's Ängste, Sorgen, Panik vielleicht auch. Aber von mir nochmal der Hinweis an dich, konzentrier dich auf das, was du in der Hand hast und lass dich nicht von äußeren Einflüssen lenken.
Und so wirst du auch glücklich, weil wenn du dich von Sachen beeinflussen lässt, die du eh nicht kontrollieren kannst, kostet sich das nur Energie. Und anstatt einfach auf dich zu achten, auf dein Leben, wie du dein Leben gestaltest und nicht so einen negativen Blick zu haben, kann das viel in deinem Leben verändern.
Und wenn du wissen willst, warum 2026 das wichtigste Jahr deines Lebens ist, dann schalt nächste Woche unbedingt wieder rein, wenn wir dir zeigen, was jetzt für unglaublich große Möglichkeiten stattfinden, die du entweder nehmen kannst oder sagst, hey, soll jemand anders nehmen? Deine Entscheidung.